Willkommen zur 34. Folge des unglaublich tollen B-Lobby Podcasts. Nächsten Monat stehen Wahlen an. Und das sind hier nicht irgendwelche Wahlen, sondern relativ wichtige Wahlen für die AfD. Denn es wird unter anderem in Brandenburg, in Sachsen und auch in Thüringen gewählt, wo die AfD nach Umfragewerten jetzt nicht so schlechte Werte bekommen würde. Und deswegen reden wir in dieser Folge über das Aushängeschild der AfD Thüringen, Bernd Höcke. Und dazu habe ich mir meine wundervollen Co-Moderatoren dazu geholt, den Philipp.
Hallo, ich bin Philipp.
Und den Marc.
Hallo, ich bin Marc.
Und um vielleicht erstmal reinzukommen, wer ist überhaupt dieser Bernd Höcke? Was will dieser Bernd Höcke?
Ja, also fangen wir doch einfach mal ganz neutral mit den Reihen Basisinfos an. Bernd oder auch Björn Uwe Höcke genannt, wurde am 1. April 1972 in Lünen geboren. Das ist kein April-Scherz, der ist tatsächlich am 1. April geboren. Persönliche Meinung, manchmal wären Scherze besser als die Realität. Aber ja. Ist er im Osten halt groß geworden, hat angefangen mal mit Jura. Komische Leute, die anfangen mit Jura studieren. Und hat dann letztendlich seine Berufung gefunden als Lehrer für Sportwissenschaften und Geschichtswissenschaften. Gerade das besondere Thema Geschichtslehrer wird später sicherlich in unseren Gesprächen noch ein bisschen relevant werden. Aber dazu auf jeden Fall später mehr. Er war dann jahrelang Lehrer und zuletzt Oberstudienrat an einer Schule in Nordhessen. Inzwischen lebt er wieder in Thüringen und ist dort nun Politiker der AfD und nicht nur ein einfacher Politiker, ein einfaches Mitglied der AfD, sondern auch ein Mitglied der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag und Sprecher des Landesverbandes der AfD Thüringen sowie Mitbegründer des parteiinternen rechten Flügels der AfD, der Flüge.
Und, warum die Folge vielleicht auch sehr relevant sein wird, wenn die AfD die stärkste Macht wird und irgendwie einen Ministerpräsidenten stellen kann in Thüringen, wird das wahrscheinlich Höcke werden. Das heißt, es kann gut sein, dass bald ein Bundesland von Höcke regiert wird.
Genau. Und warum könnte das Ganze spannend sein? Das Ganze könnte deswegen spannend sein, weil Höcke eine nicht gerade unumstrittene Person ist. Und das liegt vor allem auch an seinem Auftreten, an seinen Aussagen, an seiner Einordnung seiner Person. Und das Ganze zieht sich dabei relativ konsistent und begann auch relativ früh schon. Und da in dem Moment kann man den Namen in den Raum werfen, Landolf Ladig. Marc, wer ist denn Landolf Ladig?
Genau, also erstmal muss ich erwähnen, Landolf Ladig ist nicht Björn Höcke. Und das muss ich erwähnen, das ist rechtlich wirklich wichtig, denn Landolf Ladig ist ein Pseudonym. Und es gibt sehr viele Journalisten, Wissenschaftler, die sagen, Landolf Ladig ist sehr wahrscheinlich ein Pseudonym von Björn Höcke, aber hundertprozentig bestätigt hat er es selber nicht. Von daher erstmal das. Grundsätzlich ist Landolf Ladig ein Autor, der unter anderem für die NPD-Zeitschrift Volk in Bewegung geschrieben hat und ja, das NS-Regime verherrlicht hat, die NPD natürlich auch gut dargestellt hat und so weiter. Das heißt, ein rechtsextremer Autor grundsätzlich. Und hier kommt schon was später auch wieder relevant wird. Wir können diese Aussagen natürlich nicht hundertprozentig auf Björn Höcke zurückverfolgen. Wir können sagen, klar, es ist vom Stil und von der Zeit her ist auf jeden Fall Höcke, vor allem da er damals auch mit NPD-Leuten sympathisiert hat. Aber, und es wird wie gesagt später wichtig sein, bestimmte Aussagen lässt Höcke nicht an sich ran. Genau. Auf jeden Fall Landolf Ladig, Autor für die NPD, Pseudonym. Wir wissen nicht, wer es ist, rein rechtlich gesehen. Genau. Und dann kam die AfD. Etwa, wann ist sie gegründet worden? 2013.
Genau, 2013. Und Höcke hat damals sogar die AfD Thüringen mitgegründet. Also er war von Anfang an mit dabei, war auch bereits 2013 Spitzenkandidat für die Bundestagswahl der AfD Thüringen. Und hat seinen eigenen Kreisverband mitgegründet und auch wurde Vorsitzender seines Kreisverbandes letztendlich.
Ja. Genau, und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wir können natürlich sagen, Björn Höcke ist, ich weiß nicht, böse oder sonst was, also wie ihr das interpretieren wollt. Aber man muss immer bedenken, Björn Höcke ist kein einzelner Mensch. Er hat die AfD in Thüringen, wie ihr gehört habt, mitgegründet. Er hat sehr viele Leute hinter sich, die auch vor allem in der AfD, die hinter ihm stehen, ihn dann wählen, auch als Landessprecher. Das war er doch, oder?
Was hast du?
Er ist ja gerade Landessprecher der AfD
genau.
Thüringen.
Ja. Richtig.
Genau. Heißt, es gibt sehr viele Leute, die hinter ihm und dem, was er sagt und wofür er steht, stehen.
Also zumindest genug, dass er hineingewählt wurde, wiederholt als Sprecher der AfD. Genau. Er ist seit 2014 schon Sprecher der AfD und wurde auch mehrfach wiedergewählt. Trotz, wegen oder unabhängig von seinen Aussagen. Genau. In dieser ganzen Geschichte mit seinem Aufstieg und dem Einfluss in der AfD ist auch ganz interessant, falls man sich noch an die Zeiten zurückerinnert, frühes 2015, Mitte 2015 ursprünglich, war die AfD ja mal eine rein wirtschaftskritische, EU-kritische Partei unter Bernd Lucke. Und 2015 gab es einen Bruch in der AfD zwischen eben Höcke und dem André Poggenborg. André Poggenborg ist ebenfalls eine sehr umstrittene Persönlichkeit der AfD, in dem Fall aus Sachsen-Anhalt, interessantes Bundesland, der auch als stark rechtsorientiert angesehen wird. Auch er vertritt mit den völkisch-nationalistischen Flügel der AfD und hat mit Höcke zusammen die Erfurter Resolution verabschiedet. Und diese Resolution war für den Lucke unter anderem extrem hart, als Höcke dann auch noch im Mai 2015 erklärt hat, dass nicht jedes NPD-Mitglied extrem rechtsextrem, also rechtsextrem sei, hat Lucke ihn dann halt zum Parteiaustritt aus der AfD aufgefordert. Und das ging für Lucke damals halt nach hinten los. Und letztendlich ist nicht Höcke ausgetreten, sondern Lucke. Und Lucke hat damals den Rechtsruck in seiner Partei, seiner ehemaligen Partei, als Grund dafür zitiert. Also unter anderem durch das Mitwirken von dem Herrn Poggenborg und dem Herrn Höcke durch die Erfurter Resolution kam es in der AfD alleine schon zu einer Rechtsverschiebung und Abspaltung der ursprünglichen Gründer. Das sollte genau, auch nicht der erste Punkt werden, wo Höckes Entscheidungen, Höckes Mitwirkung dazu geführt haben, dass die Partei sich spaltet und weiter nach rechts rückt. Ja, aber dazu später mehr.
Genau, also Höcke war schon sehr lange, wie soll ich das sagen, man hat ihn schon als Politiker wahrgenommen, der Sachen sagt, die andere nicht sagen. Und er hat dann auch sehr viele Feinde, vor allem außerhalb der AfD, gehabt. Und erstmal muss ich glaube ich sagen, Höcke ist kein Idiot. Höcke ist sogar, würde ich meiner Meinung nach sagen, ein ziemlich schlauer Mensch. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Nazi vorstellt, zumindest so wie ich ihn vorstelle, stelle ich mir so einen NPD-Dorftrottel vor, der...
Ja, also ich glaube, was du sagen willst, ist halt dieses klassisch karikaturartige Bild von einem Nazi. Stegertyp, leicht übergewichtig, Glatze, Baseballsteger, Springerstiefel, Lederjacke, so in die Richtung.
Genau, dunkle 10 Meter Feldweg, so in die Richtung, dieses übliche Klischee. Ja. Und das ist Höcke definitiv nicht. Er ist wahrscheinlich sogar das Gegenteil davon. Also Höcke ist ziemlich schlau, er ist ziemlich gebildet. Also wenn man sein Buch mal liest, alle zwei Seiten referenziert er einen großen Denker oder irgendein großes Buch, da kann man eigentlich ein Trinkspiel draus machen, wenn das nicht so tödlich wäre. Das heißt, ich will nur sagen, Höcke weiß sehr viel und Höcke weiß auch, was er macht. Und das ist meine Meinung, er weiß auch, was für eine Außenwirkung das hat.
Da würde ich dir auch definitiv zustimmen, dass Höcke keine Entscheidung unüberlegt trifft und auch all seine Aussagen, die er auch nicht trifft, insoweit durchdacht sind, dass er genau weiß, wie er etwas sagt und warum er etwas sagt.
Genau. Und vor allem geht es darum, wenn er irgendwelche Sachen sagt, die als Provokation aufgefasst werden. Also es gibt so Sachen, die von der AfD kommen, wo man weiß, dass es eigentlich nur Provokation ist, um in die Nachrichten zu kommen, um halt irgendeine Pseudodiskussion zu starten um irgendein Thema. Aber das glaube ich bei Höcke nicht. Höcke ist wirklich einer, der weiß, was er sagen soll, um die Grenzen der Meinungsfreiheit möglichst weit nach rechts ausdehnen zu können. Es wurde zum Beispiel diverse Reden gehalten. Ein Beispiel will ich jetzt nennen. Die Rede mit dem NS-Slogan 1000 Jahre Deutschland. Das hat er natürlich nicht so alleine gesagt, sondern er hat davor noch was gesagt. Ich glaube, 1000 Jahre Erfurt, 1000 Jahre Deutschland, euch gebe ich nicht her, so in die Richtung was. Das heißt, er stand nicht für sich alleine. Und das ist wieder so eine beabsichtigte Provokation und Ausdehnung, weil er weiß, der Slogan an sich ist verfassungsfeindlich, soweit ich weiß. Aber er halt hofft, dass er mit dem ganzen Außendrumherum sagen kann, ja gut, das war nur eine Rede und sowas und so weiter. Das heißt, er macht sowas bewusst. Er sagt die Sachen, die er sagt, bewusst.
Er möchte halt wissentlich oder nicht wissentlich halt nichts, keine Aussage tätigen, letztendlich tatsächlich juristisch problematisch wäre. Dass das nicht immer funktioniert, ist ja auch. Genau. Ja. Dass das nicht immer funktioniert, zeigt sich ja auch durch verschiedene Gerichtsurteile in letzter Zeit. Interessant ist aber auch die Taktik eine andere Technik, die er stellenweise anwandt und auch in Gerichtsurteilen angemerkt oder von ihm vorgebracht wurde als Verteidigung. Er habe die Aussagen ja nicht selber getätigt, sondern er habe die Aussage angefangen und das Publikum hat ja dann irgendwas vervollständigt, worauf er aber ja aus seiner Perspektive keinen Einfluss hat.
Ja, es sind ja diese Taschenspielertricks. Genau. So ein bisschen, also, oder?
Ich möchte an der Stelle wieder sagen, du hast es ja auch gesagt, Marc, wir glauben nicht, dass Höcke doof ist. Wir glauben sogar, dass er eher intelligent ist und darum sicherlich durchaus die Gedankenkapazitäten dazu besitzen könnte, zu wissen, was seine Leute vor ihm denn vervollständigen. Jetzt mal unabhängig davon, ob das dann so zu bewerten ist, dass es dann seine Schuld ist oder nicht, aber grundsätzlich sollte ihm das ja klar sein.
Genau, und wir sind es auch nicht die Ersten, die das mitbekommen haben. Sondern es gab schon vor einigen Jahren viele, die dann gesagt haben, irgendwas ist an dem ist komisch und dann haben die ihn als Faschisten bezeichnet. Und ich möchte jetzt erstmal nicht darauf eingehen, ob das so stimmt oder nicht, sondern Höcke hat dagegen geklagt und was ist dann passiert?
Ja, dann hat ein Gericht darüber entschieden, ob es sich bei der Aussage, dass Höcke ein Faschist ist, um eine strafbare Beleidigung handelt oder um eine freie Meinungsäußerung. Und letztendlich kam das Gericht, das war das Verwaltungsgericht Meiningen. Das Verwaltungsgericht Meiningen. Also es ging nicht mal tatsächlich um die Aussage, die jemand getätigt hat, dass Höcke ein Faschist ist, sondern es wurde eine Veranstaltung geplant mit dem Namen Höcke ist ein Faschist. Ich glaube, so war die grundlegende Thematik. Und Höcke hat halt dagegen geklagt und wollte diese Versammlung unterbinden. Mit der Anmerkung, dass diese Aussage halt eine Beleidigung darstellt, also dass er ein Faschist sei. Und das Gericht hat letztendlich entschieden, nein, es ist in dem Sinne keine Beleidigung, sondern eine Meinungsäußerung, weil es ein persönliches Werturteil der Veranstalterin und der Veranstaltungsleitung war. Sorry. Und hat dann entschieden, dass darum die Bezeichnung Faschist in Ordnung ist. Wichtig ist, das muss man bei diesem Urteil beachten, es handelt sich hierbei nicht um eine objektive Entscheidung, also es ist vom Gericht nicht objektiv festgestellt worden, dass Höcke ein Faschist ist, sondern es wurde vielmehr festgestellt, dass auf Basis der diversen Zitate, Aussagen, die Höcke getätigt hat, aufgrund seines Austretens und Ähnlichem, ein subjektives Werturteil möglich ist, das es ermöglicht, ihn als Faschist zu bezeichnen im Rahmen eines subjektiven Werteurteils schlichtweg. Also wenn man sich die Zitate anguckt und die Sachen so interpretiert, wie es, sage ich mal, noch im Rahmen ist, dann ist es möglich, zu dem Ergebnis zu kommen, dass man selber findet, dass Höcke ein Faschist ist.
Da will ich noch ganz kurz das konkrete Motto der Kundgebung verkünden, das habe ich gerade gefunden. Verschiedene Gruppen haben eben eine Gegenkundmeldung unter dem Motto, und ich zitiere, Protest gegen die rassistische AfD, insbesondere den Faschisten Höcke. Zitat Ende.
Genau.
Das ist der komplette Name der Veranstaltung, der Gegenveranstaltung gewesen.
Aber jetzt wäre es doch mal ganz interessant, sich so ein bisschen anzugucken, was so Aussagen sind, die Höcke getätigt hat, auf deren Basis man zu dem Ergebnis kommen könnte, dass er ein Faschist wäre. Oder seht ihr das anders?
Nein, das wäre ganz praktisch. Und hier beginnt so ein bisschen das Problem. Denn wie gesagt, Höcke ist schlau. Er weiß, was er sagen sollte und nicht sagen sollte. Genau, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Aber er hat ein Buch rausgebracht, Nie zweimal über denselben Fluss, ein Interview mit einem Autor der Neuen Rechten, der ihn halt interviewt hat. Und da kam auch mehrmals die Frage auf, zum Beispiel, wie er sich so die Zukunft vorstellen, der er regieren würde. Und was er da gesagt hat, ist grundsätzlich nichts. Also er wurde gefragt, wie könnte eine Renovation des Gemeinwesens im Einzelnen aussehen? Da kam keine gescheite Antwort. Sie werden aber schon einige Vorstellungen haben, was zu tun sein wird. So als Nachfrage kam wieder keine Antwort. Und der redet oft von Vorschlägen, dass man alles diskutieren muss, aber dass es keine Denk- oder Sprachverbote braucht. Aber er kann wirklich nie wirklich genau sagen, was er meint. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Und warum ist das so, dass er sowas nicht genau sagen kann? Können wir nicht sagen, rein rechtlich.
Naja, also die Formulierung, wir können es rein rechtlich nicht sagen, klingt natürlich auch ein bisschen komisch. Das lässt ja nur bestimmte Interpretationsmöglichkeiten zu, die wir hier natürlich nicht vertreten. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, da gibt es ja verschiedene Optionen, warum er der Meinung ist, dass er es nicht sagen kann. Einerseits natürlich, dass er selber der Meinung ist, dass er es einfach nicht sagen darf, weil es schlecht ankommen würde oder er keine richtige Formulierung hat. Aber natürlich gäbe es die Option, es so zu interpretieren, als ob er selber dann genau wüsste, dass wenn er die Aussagen vollständig tätigt, er halt tatsächlich in juristische Probleme kommt, weil die Aussagen dann zum Beispiel, wenn er sie wirklich tätigen würde, verfassungsfeindlich wären und in dem Sinne juristisch angreifbar wären. Wäre definitiv eine der möglichen Interpretationsmöglichkeiten.
Genau. Auch wenn es weitergeht zum Thema Radikalität oder Rechtsradikales, sagt er halt auch nur, dass Radikalität negativ besetzt ist im heutigen Sprachgebrauch. Aber er sagt nie, dass er ein Rechtsradikaler ist. Sondern er sagt, Radikalität ist schlecht besetzt. Und alles Weitere muss man sich als Leser, Zuhörer dann halt denken.
Auch hier gibt es ja verschiedene Optionen, wie das interpretierbar ist. Radikalität ist negativ behaftet. Ja, ist halt so, in der Realität ist es so, dass Radikalität negativ behaftet ist, weil Radikale so gelten als extrem und so weiter und so fort, ist ja durchaus wahr. Aber was er nicht gesagt hat und welche Aussage er vermieden hat, ist ja zu sagen, ist er ein Radikaler oder nicht? Sieht er sich selbst als jemand, der diese Radikalen umstürzen möchte? Da er es nicht sagen möchte, gäbe es natürlich wieder die Option, es so zu interpretieren, als wäre er ein Radikaler. Kann aber auch natürlich einfach eine so getätigte Aussage sein. Man weiß es halt nicht hundertprozentig.
Genau, und vollkommen unabhängig davon natürlich gibt es in der Politik ja eine Taktik, dass man diverse Dinge nicht sagt, um die eigene Anhängerschaft darauf hinzuweisen, dass man sowas vorhat, aber alle anderen nicht zu verschrecken. Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum.
Ja. Gehen wir mal aber tatsächlich von den Sachen weg, wo er intelligent versucht, Sachen nicht direkt zu sagen, um halt sich selber juristisch zu schützen, um einfach auch zu vermeiden, dass er Sachen sagt, die er selber vielleicht gar nicht sagen will und so weiter und so fort. Und gehen doch mal zu ein paar Sachen, die er tatsächlich gesagt hat. Sachen, die wirklich nachvollziehbar waren, wo es Beweise gibt, die, ja, die halt dokumentiert sind, wo wir nicht um den heißen Brei drum reden müssen. So. Eine der Sachen, die Höckel gerne auch immer vorwirft oder vorschiebt, ist eins der Themen, was halt letztendlich auch ein großes Thema der neuen Rechten ist. Die neuen Rechten vertreten eine sehr starke Meinung bezüglich der Migration im Sinne eines großen Austausches, einer Umvolkung im amerikanischen Raum. Ist, glaube ich, der Begriff Great Reset relativ stark vertreten. Dass es halt darum geht, mit der Migration Leute zu ersetzen. Also es ist schlichtweg ein Steckenpferd der neuen Rechten, auch der neuen Rechtsextremen. Und auch hier hat sich Höcke nachweislich bei einer Rede in Zwickau geäußert, dass in Deutschland unter anderem eine Ersetzungsmigration stattfindet. Und auch klarstellt, er sieht diese Begriffe synonym zu großer Austausch und Umvolkung. Also er vertritt auf jeden Fall im Sinne seiner Aussagen, die dokumentiert sind, auch Meinungen, die definitiv aus dem neuen rechten, neuen rechtsextremen Raum sind und auch stark in den Bereich der Verschwörungsideologien gehen. Warum ist das Ganze wichtig? Du darfst deine Frage noch kurz zwischenstellen, bevor ich in meinen weiteren Rant übergehe.
Achso, nee, war keine Frage.
Oder deine Aussage?
Das geht dann auch irgendwann über ins Thema Remigration, wie sie neuen Rechten nennen.
Genau, beziehungsweise sogar in dem Sinne ja ein Treffen von unter anderem auch AfD-Funktionären, waren aber glaube ich auch CDU-Funktionäre mit bei. Und der Begriff Remigration wird jetzt auch tatsächlich häufiger von anderen AfD-Politikern offen verwendet. Genau.
Genau. Anzumerken ist, dass Höcke den Begriff schon 2018 verwendet hat. Heißt, hier könnte man wieder zwar sehen, dass er einen Begriff quasi in den Sprachgebrauch geholt hat, um ihn für die neuen Rechten zu beanspruchen. Genau, aber ja. Ich sage jetzt einfach mal ein paar Zitate und will dann von euch wissen, was ihr so darüber denkt, was das sein könnte. Weil wieder, Höcke ist immer so ein bisschen, ist ein bisschen unklar, was er meint. Genau, und zwar schreibt er in seinem Buch: Ja, neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Das ist halt die Frage, wohltemperierte Grausamkeit. Das ist so ein Wort, was so ein Oxymoron, wohltemperiert und Grausamkeit, passt an sich schon nicht zusammen. Aber was meint Höcke mit dem Thema Grausamkeit und dem Thema Remigration?
Ja, ich möchte an der Stelle, weil der Begriff Remigration möchte ich ganz kurz vorher nochmal zu meinem zurückkommen, weil Umtausch, Umfolgung, da gibt es noch eine kleine Anekdote, die ich in diesem Raum stellen möchte. Ich habe ja gesagt, er verwendet oder er sieht die Begriffe großer Umtausch und Umfolgung synonym, aber man muss an dieser Stelle festhalten, er hat sie nur in einem rhetorischen, also in einem theoretischen Kontext benutzt. Und zwar, ich zitiere jetzt wortwörtlich: Wenn ich durch unsere Städte gehe, dann denke ich immer, was ich hier sehe, müsste ich eigentlich mit dem Begriff Umfolgung beschreiben können. Aber Umfolgung darf ich nicht sagen, weil ich dann noch eine weitere Seite im Verfassungsschutzbericht habe. Zitat geht weiter. Das Zitat habe ich an dieser Stelle aus dem Verfassungsschutzbericht des Landes Thüringens genommen. Also gewissermaßen hat er recht gehabt. Es hat ihm eine weitere Seite beschert, aber das ist, finde ich, schon eine ganz gute Überleitung, bevor wir auf weitere Zitate eingehen, zu einer ganz interessanten Frage. Wie ist es denn zu interpretieren, wenn eine Person oder die Aussagen einer Person in einem Bericht auftauchen, der sich mit der Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz befasst und wo auch diese Aussagen konkret als Beispiele genutzt werden, dass Aussagen getätigt werden, die nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in dem Sinne zu vereinbaren sind, dass sie in der Gesamtwürdigung, jetzt zitiere ich wieder den Verfassungsschutzbericht, suggerieren, dass neonationalsozialistische Positionen innerhalb der Partei keinen wahrnehmbaren Widerspruch hervorrufen. Also anders gesagt, die Aussagen, die er tätigt, können interpretiert werden oder deuten darauf hin, dass neonationalsozialistisches Gedankengut oder neurechtes Gedankengut auch vertreten wird. Aber auch in seiner eigenen Partei gibt es dagegen kaum Widerstände. Das ist einfach nur mal eine Sache, die ich so in den Raum reinwerfen möchte zur Interpretation über die Person des Höckes und der AfD an sich. Genau, aber jetzt kommen wir zu deiner Aussage zurückkommen, Marc.
Genau, zu der Remigration und der wohltemperierten Grausamkeit, wo er auch so ein bisschen offen lässt, was er denn genau damit meint. Weil Grausamkeit an sich klingt jetzt nicht sehr demokratisch, würde ich sagen. Es ist zumindest kein Grundfehler der Demokratie. Aber er wieder sagt nicht, was er genau machen will.
Ja, und er, also jetzt rein von den Worten interpretiert, er entschärft das Ganze. Er will keine Grausamkeit, sondern er will wohltemperierte Grausamkeit. Wohltemperiert deutet so drauf hin oder ist so interpretierbar, dass er damit meint, die muss halt immer in einem Verhältnis stehen, wohltemperiert die, die man braucht. Aber die Frage ist, braucht man denn überhaupt Grausamkeit? Braucht man eine Remigration? Oder ist das nicht eine Position, die eher neurechts anzusehen ist?
Vor allem finde ich, dass Grausamkeit als Wort eher ein absolutes Wort ist, fast so ein Dogma an sich. Man sagt ja auch nicht, jemand ist leicht tot, sondern es gibt nur zwei Absolute. Von daher, wohltemperiert und Grausamkeit passt, finde ich, nicht zusammen.
Ja, aber auch das kann halt Diskussion oder ist auf verschiedene Arten zu interpretieren. Und darum ist es auch so schwer, diese Personen des Höckes festzumachen oder objektiv festzumachen, weil man halt in dieser Aussage subjektiv relativ viel reininterpretieren kann und auch relativ wenig reininterpretieren kann. Hat aber noch einen anderen Vorteil, jetzt mal unabhängig davon, ob man in dem Sinne die Aussagen als faschistisch ansehen möchte, als neonationalsozialistisch, als ja an sich nationalsozialistisch, rassistisch, darf man nicht vergessen, die AfD und auch Höcke wird oftmals auch Populismus zugestanden. Und Populismus ist es halt auch, etwas zu sagen, was so eine breite Masse grundsätzlich zustimmen würde. Und wohltemperierte Grausamkeit ist gleichzeitig extrem zu interpretieren, wie du es jetzt gemacht hast, zum Beispiel, Marc, mit Grausamkeit ist absolut, aber auch auf das andere Ende zu interpretieren mit dem wohltemperiert. Und da findet praktisch jeder, der es möchte, den Inhalt, den er haben möchte. Und das ist halt
jeder
das,
was... Jeder darf sich so interpretieren, wie er will.
Genau. Und das ist halt das, was du auch gesagt hattest vorhin schon mal, mit dass der Höcke halt extrem intelligent ist. Der trifft die Aussagen so und damit auch die Masse zu begeistern, weil er natürlich sicherlich auch das Ziel hat, Ministerpräsident oder gar vielleicht irgendwann in Zukunft, auch wenn er da ja keine konkreten Aussagen getroffen hat, aber er ist ja ein großer Fan von einem Politikerwechsel, sicherlich auch Ambitionen hat, auf bundespolitischer Ebene aktiv zu werden.
Genau. Und auch das nächste Zitat ist ganz interessant. Ich zitiere einfach mal kurz wieder. Ich bin sicher, dass, egal wie schlimm die Verhältnisse sich auch entwickeln mögen, am Ende noch genug Angehörige unseres Volkes vorhanden sein werden, mit denen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen können. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Das ist wieder ein bisschen, ich würde sagen, ein deutlicheres Zitat.
Ja, definitiv. Und aber auch hier wieder ein breites Spektrum der Interpretationsmöglichkeiten. Ich schmeiß jetzt nochmal wieder Interpretationsmöglichkeiten zufällig in den Raum rein. Von, ja, die Leute konnten sich halt tatsächlich nicht der Afrikanisierung entgegensetzen und so weiter und so fort. Und aus Perspektive von Höcke und der AfD ist die ja ein großes Problem und wird uns viel kosten. Andererseits kann es natürlich auch so interpretiert werden, dass der Kampf dagegen diese Leute kosten wird, weil sie nicht stark genug waren, weil sie sich nicht dagegen gewehrt haben. Also anders dazu standen als zum Beispiel die AfD oder Höcke. Also auch genau. Hier wieder.
Es ist wieder so eine gewisse Skala offen, wo jeder sich reininterpretieren kann, wie man es will. Einerseits kann der Faschist von ihm ansagen, ja, ist genau meine Meinung. Andererseits kann man auch sagen, ja, okay, er hat es vielleicht schwammig formuliert, aber es ist vielleicht ganz nett gemeint. Aber was er wirklich meint, will er nicht sagen aus irgendeinem Grund.
Ja. Ob dahinter jetzt steht, dass er halt einfach ein Populist ist und möchte, dass er einfach die Leute fangen möchte, praktisch mit seinen Aussagen. Oder ob er tatsächlich eine extreme Meinung vertritt, die juristisch Probleme verursacht, weil sie, keine Ahnung, Initiierung eines Bürgerkrieges, Ausländerfeindlichkeit oder ähnliches beinhalten könnten, kann man an der Stelle nicht objektiv sagen.
Genau. Ein Thema, wo er tatsächlich ziemlich genauer wird, ist das Thema Religion, was ist irgendwie total absurd. Und zwar, Höcke an sich ist kein religiöser Mensch. Ich würde nicht sagen, er ist atheistisch, aber er tritt nicht als Mensch auf, der religiös ist oder sonst was mit der Kirche zu tun hat. Aber was er wirklich fordert, ist eine komplette Reformation der Kirche und eine Gründung einer Volkskirche, die sich nicht in die Politik einmischen darf. Genauer sieht er eine zwei rechte Lehre nach Luther und ich glaube Augustinus, die grundsätzlich besagt, ich will es nur kurz anreißen, dass Staat und Kirche zwar zwei verschiedene Reiche sind, aber beide von Gottes Gnaden quasi eingesetzt sind. Also grundsätzlich ein guter Christ schuldet Gehorsam der Kirche und dem Staat bzw. der Führung des Staates. Und Unrecht von Seiten des Staates muss erleidet werden und es darf bloß kein Aufruhr gegen den Staat passieren, denn Gott hat ja quasi diesen Staat so eingesetzt. Und was er damit will, und interessanterweise kommt mir so ein bisschen die NS-Zeit in den Kopf, ist quasi eine Kirche, die die Leute, ich will nicht indoktriniert sagen, aber die Leute, ja, mir fällt kein besseres Wort ein, die Leute religiös halten soll, fromm halten soll, beibringen soll, dass der Staat nichts ist, wogegen man Aufruhr macht. Und grundsätzlich eine Kirche, die sehr unpolitisch ist und sehr mit den Bräuchen des Volkes umgeht.
Übrigens auch interessanterweise ein Aspekt, der ja grundsätzlich unserer, nicht unseren Grundrechten, aber zumindest unserer Verfassung so ein bisschen widerspricht, weil Deutschland grundsätzlich ein säkulärer Staat ist. Was heißt grundsätzlich? Säkularität ist eins der Grundprinzipien, nicht unserer Verfassung, nicht unserer Grundverfassung, aber in unserem Grundgesetz hinterlegten Aspekte. Und hier redet er ja genau von dem Gegenteil eigentlich, nämlich, dass die Kirche und der Staat Hand in Hand gehen. Dass es eine Volkskirche gibt, die den Volksstaat unterstützt und ein Volksstaat, der entsprechend natürlich auch die Volkskirche unterstützen muss, wenn man es seine Aussage in die Richtung interpretieren möchte. Auch wenn sie ja relativ konkret ist, sonst da ja wenig Spielraum gibt, aber er sagt ja zum Beispiel auch wieder nicht konkret, dass er das Ganze einführen möchte oder dass er das, wie er das einführen möchte, eher so, das sagt er ja nicht konkret, sondern eher, dass er das sich vorstellt. Das,
ja, es wäre schön so in die Richtung, so ganz nett, wenn es mal passieren würde. Genau. Aber was ich halt interessant finde, Höcke, wie gesagt, ist kein religiöser Mensch, aber er sieht Religion dann nicht als Religion, sondern als Art Instrument zur Steuerung und Belehrung vom Volk. Das finde ich interessant, weil da wie so dieser Propagandagedanke dahinter ist.
Ich möchte an dieser Stelle kurz noch einen Punkt reinwerfen. Janis, lebst du eigentlich noch?
Ich lebe noch, aber ich bin gerade sehr, sehr angetan von eurer Diskussion und möchte da irgendwie gar nicht zwischengrätschen. Ich gucke im Hintergrund mit, gucke auch
Alles gut, ich wollte nur mal hören, ob du überhaupt noch da bist. Nicht, dass wir dich, dass du gemutet bist und wir dich einfach ignorieren.
Nein. Okay. Ich finde das gerade selbst sehr interessant.
Ist der Vorteil, wenn wir es immer unabhängig voneinander vorbereiten, die Leute, die teilnehmen am Podcast, kriegen selbst interessante Dinge mit.
Ja. Genau. So, jetzt grundsätzlich, wir haben ein paar Beispiele genannt, was Höcke sagt, was Höcke nicht sagt. Und um mal unseren Zuschauer Janis wieder einzubringen, so ein bisschen so eine Meinungsdiskussion, warum könnte Höcke als Ministerpräsident überhaupt gefährlich sein?
Ich möchte ganz kurz sagen, vorher noch, bevor wir weitergehen mit der Frage mit dem Ministerpräsidenten, nochmal ein Zitat aus dem Verfassungsschutzbericht rausbringen. Mit der Wiederwahl von Bernd Höcke und Stefan Möller auf dem Landesparteitag am 5. November mit Ergebnissen von jeweils über 90% konnte sich der Vorstand der Partei und damit eine dezidiert rechtsextremistische Grundausrichtung weiter konsolidieren. Also der Verfassungsschutzbericht ist auch in dem Sinne, also da stehen ganz viele Dinge drin. Ich würde jedem mal empfehlen, mal reinzuschauen. Es geht zwar in dem Verfassungsschutzbericht vorwiegend um die AfD, da wird aber auch viel mit der Person des Höckes in Verbindung gebracht, die Beobachtung der AfD, weil halt die Person Höckes mit dieser, ich zitiere, rechtsextremistischen Grundausrichtung in dem Zusammenhang steht. Und auch nur mit der Wiederwahl von Höcke und Möller diese rechtsextreme Ausrichtung sich weiter konsolidiert hat. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Überleitung. Ein Verfassungsschutzbericht unterstellt eine rechtsextreme Grundausrichtung und diese Person möchte Ministerpräsident werden. Und jetzt kommen wir wieder zurück und überleiten an Janis. Warum wäre das denn schlecht?
Oh, so viele Sachen. Na, erstmal sagt er ja meistens sehr, sehr unterschwellig, ziemlich, auch manchmal sehr direkt, was er alles plant, was er alles vorhat, was er gerne alles umsetzen würde. Und gerade in Bezug auf zum Beispiel das Remigrationsthema haben zugegeben die Länder jetzt nicht so viel Kompetenzen, wenn ich mich recht entsinne. Aber er wird natürlich schon irgendwo denn dort als Ministerpräsident auch versuchen, Druck auf die Bundespolitik zu geben und auch gerade da dann die AfD ja auch im Bundesrat sitzen würde erstmalig, kann er auch dort seine Meinung, beziehungsweise seine Meinung, die Meinung der AfD auch viel besser in irgendwelche bundespolitischen Geschichten einbinden, als wie es jetzt quasi ist.
Ja, stimme ich
dir voll. Wäre zum Beispiel ein relativ großer Punkt.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Und ein Punkt, der, glaube ich, auch gerne oft unterschätzt wird, weil wir sind ja jetzt auch gerade wieder in Richtung Bundespolitik abgedriftet. Aber ich hatte es vorhin ganz am Anfang mal erwähnt, Höcke war Geschichtslehrer und Bildung ist Ländersache. Höcke war schon in der Schule, also als Lehrer, und weiß darum, wie man mit Schülern umgeht, wie man Schülern Sachen beibringt und so weiter und so fort. Und unter anderem wird ihm eine rechtsextremistische Grundausrichtung zugesagt. Und so einer könnte in Zukunft ein Land leiten und die Landespolitik beeinflussen und demnach auch die Bildungspolitik des Landes stark beeinflussen. Und das kann nachhaltig auch eine große Gefahr darstellen, wenn Leute, die zum Beispiel dann in den 4, 5 Jahren in der Schule sind, ein neues Bildungsprogramm bekommen, was zum Beispiel, ohne es jetzt als Umsetzungsidee sagen zu wollen, aber zum Beispiel seine Ideen von der völkischen Kirche und völkischen Staat als eine interessante Idee darstellen, dann kann das sich auch langfristig negativ auswirken, weil diese Grundausrichtung sich dann natürlich auch stärker und weiter verbreitet.
Und ich glaube, ganz abgesehen davon kann das auch einen ganz schlechten Effekt haben, wenn ein AfD-Politiker Ministerpräsident wird. Weil man dann sagen kann, ja gut, die AfD kann ja nicht so schlimm oder so rechtsextrem sein, wenn die einen Ministerpräsidenten stellen können. Das heißt, es ist wieder diese Normalisierung, die dann stattfinden kann, wenn man sagt, wir sind in der Regierung, bis jetzt ist noch nichts extrem Schlimmes passiert, dann sind das wohl keine Faschisten, so in die Richtung.
Ja, also mit jedem legitimen Amt, was ein AfD-Politiker bekommt, unabhängig vom Höcke oder nicht, wird die komplette Partei legitimiert und auch die Position, die die einzelnen Personen vertreten, ebenfalls legitimisiert.
Und das kann sich auch auf andere Parteien auswirken, denn wenn Höcke plötzlich ein legitimer Politiker ist, dann kann es sein, dass die CDU, besonders die CDU in Thüringen, sich sagt, na gut, wir können ja eigentlich mit ihm manchmal zusammenarbeiten, weil warum nicht? Er ist ja der Ministerpräsident.
Ohne warum ihn geht's sowieso nicht. Warum nicht eine sowieso schon bröckelnde Brandmauer der CDU noch mehr einreißen?
Genau, er ist Ministerpräsident, so schlimm kann er nicht sein. Und dann reißt diese Brandmauer ein und dann kann es gut sein, dass wir sehr viel schneller AfD-Regierungen in anderen Bundesländern haben.
Ja, ich finde es außerdem historisch einfach ganz interessant dann, falls diese Partei legitimisiert wird und oder legitimiert wird, ohnesiert, und dann eine CDU mit zusammenarbeitet, auch dieses Konstrukt jetzt unabhängig auf moderne Aspekte bezogen, aber historisch hat so eine Zentrumspartei, die mit einer rechtsextremistischen, grundausgerichteten Partei koaliert, ja auch einen, sag ich mal, historischen Beigeschmack. Kommt einem historisch bekannt vor, so aus den Mitte 1900er Jahren.
Genau. Kann gut sein, ich bin da kein Geschichtslehrer.
Ja, das darf man bei all dem halt schlichtweg nicht vergessen. In auch all der Wertung seiner Zitate und seiner Aussagen, Höcke ist Geschichtslehrer. Höcke weiß, welche Aussagen aus der Zeit getätigt wurden, welche in der Zeit getätigt wurden und auch welchen Kontext sie haben.
Man das sagt sollte ja auch man immer, dass sich die Geschichte wiederholt, wenn man nicht daraus lernt. Und manchmal wiederholt sich ja Geschichte, weil manche Leute daraus gelernt haben.
Genau. Ja, aber ich glaube, damit haben wir die Aussagen und die Gefahren schon mal ein bisschen beleuchtet. Jetzt würde ich mal noch eine letzte Diskussionsfrage stellen wollen. Wir haben ja zwischendurch gehabt das Thema, dass man ihn als Nazi bezeichnen darf in der subjektiven, in einem subjektiven Werteurteil. Man darf ihn als Faschisten bezeichnen in einem subjektiven Werteurteil. Die Frage, die ich mir stelle, bringt es denn was, das dann auch zu tun? Oder bringt es das was, dass man das darf?
Teils, teils. Hätte ich jetzt als erstes gesagt. Erstmal ist das, hätte ich jetzt aus rein subjektivem gesagt, das Wort Nazi, wenn man sagt, du wählst einen Nazi oder sowas in der Art, dann ist das erstmal, fände ich das zumindest erstmal sehr abschreckend. Da würde ich mir erstmal Gedanken zu machen. Die andere Sache, womit gerade rechte Kreise auf Social Media immer mehr trumpfen in letzter Zeit, in Anführungszeichen, sind Sätze sowas wie jetzt erst recht. So, du beleidigst mein, in Anführungszeichen, Idol als Nazi, dann jetzt erst recht.
Ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch bei dir. Achso, sorry.
Ja, von daher ist es so teils, teils. Also man kann das machen, ob es denn etwas was bringt.
Ich bin da voll bei dir, ich bin auch bei einem Teils. Sag ich mal, für Leute, die sich wenig mit Politik befassen und es vielleicht nicht mitbekommen, aber grundsätzlich denen klar ist, Nazi-Faschisten sind was Schlechtes, da bringt das was mitunter, die Leute zu informieren. Richtig. Aber gerade der eigentlichen Stammwählerschaft und nicht nur der Stammwählerschaft, sondern auch den 20% oder über 20% in den Ländern, die die Leute oder die den Höcke ja jetzt unter anderem und die Partei auch wählen, das ist ja jetzt nichts Neues. Wir haben es ja selber festgestellt. 2015 kamen Aussagen her, 2019. Landig Ludolf, der ja nicht Bernd Höcke ist, sondern nur jemand ist, der so Aussagen tätigt, die ähnlich klingen, wie das, was Bernd Höcke sagen würde oder tatsächlich tut, existiert seit 2008 oder halt auf jeden Fall seit fast 20 Jahren inzwischen. Und das sind alles Sachen, die bekannt sind, aber die Wählerschaft auch nicht davon abhalten, ihn zu wählen. Tatsächlich habe ich eher das Problem, das ist nämlich auch jetzt unabhängig vom Höcke eine Sache, die die AfD und aber auch die legitim demokratisch eher rechtsorientierteren Parteien wie CDU vertreten, die Nazi-Keule. Dass jeder, der das Wort Nazi verwendet, ein Linksextremer ist, der damit eine legitime Position schädigen möchte. Das hat leider die CDU unter anderem angefangen reinzubringen, ja, wenn einem was nicht gefällt, die Linken sagen dann Nazi und haben damit letztendlich die AfD und vor allem auch den Höcke wieder stark mit legitimisiert, weil Nazi, man muss ja was richtig machen, wenn die Linksextremen ihn Nazi nennen, weil die sind ja damit nicht einverstanden und sind ja linksextrem, als mögliches Zitat eines Nazis. eines Nicht-Nazis, sondern eines Wählers, der Höcke wählt, unabhängig davon, ob er Nazi ist oder nicht. Also der Wähler.
Andererseits kann man natürlich sagen, dass es natürlich was bringt, wenn man Leute speziell einkategorisiert. Also wenn man sagt, ja, derjenige ist ein Faschist, dann weiß man sofort, okay, er ist gegen Meinungsvielfalt, er ist gegen die rechtsstaatliche Demokratie, Ultranationalist wahrscheinlich und so weiter. Also man kann mit einem Wort eine sehr große, extreme Position deutlich machen. Mhm. Denn wenn man nicht Nazi nennt, was dann? Irgendwie muss man ja den Leuten klar machen, wer Björn Höcke ist.
Ja, das stimme ich dir auch wieder grundsätzlich zu. Das Problem ist leider, dass aber die AfD und auch der Höcke ja dieses Bild auch vertreten, dass ja der Staat und die Gerichte und so alle gleichgeschaltet wären und sich gegen ihn, gegen die AfD richten. Da gibt es ja immer wieder Begriffe, die Linksextremen verfolgen sie und so weiter und so fort. Und die Linken sitzen überall, bla 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 bla, ganz übertrieben gesprochen. Und wenn jetzt ein Gericht feststellt oder Verfassungsschutz, der ja aus Perspektive der AfD regierungsgesteuert ist alles, und ihn als Nazi bezeichnet, dann beweist das ja letztendlich nur ihre eigene Argumentation. Wenn man nur den Begriff verwendet. Weil die Leute lesen sich im Normalfall keine Begründungen durch. Leute lesen sich auch keine Parteiprogramme durch, sonst wären wahrscheinlich auch weniger Wähler bei der AfD dabei. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Aber
ja, das ist das Problem. Nazi als Wort ist so ein bisschen, ja. Und andererseits, wenn man dann ein ganzes Kapitel drüber macht, wer derjenige ist und warum man den als Nazi bezeichnen kann, dann bekommt es niemand mit, dann interessiert es niemanden.
Ja. Oder die, die es halt interessiert, die, da bringt es nichts, weil die Leute niemals ihn unterstützt hätten, bevor er offiziell als Nazi bezeichnet wurde oder festgestellt wurde, dass er tatsächlich ein Nazi ist. Also anders gesagt, man würde ihn damit nicht abgefangen bekommen. Aber grundsätzlich will ich die Diskussion auch an der Stelle nicht zu weit ausgehen lassen, weil es gibt keine richtige Antwort, glaube ich, auf diese Frage. Ich glaube, teils ist so ziemlich das, worauf wir uns alle drei einigen können.
Ja. Mhm.
Darum gehen wir dann mal weiter. Wir hatten ja jetzt schon die ganze Diskussion mit, was bringt es dann auch als Nazi zu bezeichnen. Grundsätzlich sind wir uns ja sicherlich aber auch einig, dass man ein bisschen Aktionismus zeigen muss gegen Rechtsextremismus. Und Aktionismus gegen rechtsextreme Positionen, Rechtsextremismus, finde ich, ist eine Überleitung zu den weltbewegenden News, oder?
Genau, und damit willkommen zu den weltbewegenden News. Mein Thema passt diese Woche oder diesen Monat unglaublich gut, und zwar das Kompaktverbot. Und zwar gibt es ein rechtsextremes Magazin, beziehungsweise es gab ein rechtsextremes Magazin namens Kompakt, kam jeden Monat raus und ja, rechtsextremes Magazin von Rechtsextremen geleitet, würde ich mal sagen. Und das wurde jetzt verboten vom Innenministerium, oder?
Richtig.
Ja.
Genau. Also die Begründung ist lang, kann man sich auch online nachlesen.
Aber niemand liest lange Begründung, wenn es einen fertigen Begriff gibt, ne?
Genau, deswegen rechtsextrem. ich würde auf zwei interessante Dinge hinweisen. Erstmal, dass was recht selten passiert, dass ein Magazin verboten wird oder generell eine Zeitschrift verboten wird, weil das Artikel 5 des Grundgesetzes so ein bisschen widerspricht und man ja sehr gute Gründe haben muss, um Zeitungen zu verbieten. Von daher schauen wir mal, den Kompakt hat ja schon angekündigt, dagegen zu klagen, ob die Begründung ausreicht, um Kompakt zu verbieten. Und das zweite Interessante ist, die haben sich selber gedoxt. Und zwar haben die die Begründung, die sie vom Innenministerium bekommen haben, haben die Anwälte von Kompakt hochgeladen ins Internet und dabei vergessen, dass sie vielleicht entfernen sollten, wer denn die ganzen Leute sind, die unter Pseudonym für sie schreiben. Oder auch generell für sie arbeiten. So ist es rausgekommen, dass ein AfD-Politiker, ich glaube ein lokaler AfD-Politiker, unter anderem für die Kompakt so, ja, immer mal wieder für die arbeitet, grundsätzliche Dienste leistet. Auf jeden Fall sehr interessant. Und es haben wir natürlich die Begründung online und die ist jetzt auch nicht positiv für Kompakt, weil da wieder drin steht, aus genau welchen Gründen Kompakt verboten wurde. Wegen den Rechtsextremismus, ich glaube fast, nee, Antisemitismus kam ein paar Mal drin vor.
Antisemitismus, Judenhass, alles Mögliche.
Mit Beweisen. Ja, also. Anscheinend wurden sogar auch die Telefone abgehört und da gab es auch ein paar schöne Zitate. Also ja, kein guter Monat für Kompakt.
Tatsächlich dürfte das Ganze aber spannend werden, weil führende Experten in der Welt der Juristerei der Meinung sind, dass vermutlich vor dem Bundesverfassungsgericht das Verbot tatsächlich nicht haltbar ist. Aber das wird spannend.
Genau, weil Kompakt, da wurde das Vereinsrecht angewendet, aber Kompakt ist eine GmbH, glaube ich. Mhm. Von daher ist es schwierig, weil das Gesetz ein bisschen gedehnt wurde, ob das damit so rein rechtlich durchkommen kann.
Ja, also das wird noch spannend. Und dann im Nachhinein heißt es dann sowieso wieder, ja, guckt mal, das Bundesverfassungsgericht, obwohl es auch oft gegen sie getitelt hat, hat jetzt sogar gesagt, dass das Kompakt weitergeführt werden darf oder wie auch immer das dann ausgelegt werden würde.
Ja, also entweder ist die Politik korrupt, weil es verboten wurde, oder
die Gerichte, weil sie es bestätigen,
sowieso,
oder?
Ja. Ja. Oder man ist dann der Freiheitskämpfer, der dann nicht mehr verboten wurde.
Ja.
Also so die können sich beides positiv auslegen.
So geht gute Propaganda.
Genau, was das große Problem, war, was nämlich war, war, weswegen man das Vereinsrecht angewandt hat, ist nämlich, dass die Gesetzgebungskompetenz beim Presserecht eben bei den Ländern liegt und nicht beim Bund. Und darum musste man sich aus Perspektive des Innenministeriums eben auf das Vereinsrecht stützen, nicht auf das Presserecht. Was unabhängig davon nicht mehr vorsieht, dass man Zeitschriften verbieten darf, aber darum wurde das Verein verboten.
Rechtlich schwierig.
Es wird spannend.
Ja.
Ja.
Genau. Was auch spannend wird, ist in den USA, und zwar nach der richtig miesen Performance von Joe Biden, hat der nun das einzig Richtige gemacht und...
Corona ja. bekommt. Nein, Quatsch, halt falsch.
nein, hat angekündigt... Ja, was hat er denn angekündigt, Morris?
Ja, er hat angekündigt, dass er sich voll und ganz auf sein Präsidialamt konzentrieren möchte und sich darum aus dem US-Wahlkampf zurückziehen wird. Und hat als Ersatz vorgeschlagen, seine Vizepräsidentin Kamala Harris?
Kamala Harris. Kamala mit A. Kamala.
Kamala Harris. Kamala.
Danke.
Die Frau Harris ist jetzt natürlich offiziell noch nicht Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, weil das soll jetzt in den nächsten Tagen bzw. Wochen auf einem elektronischen Parteitag oder per elektronischer Abstimmung erst festgesetzt werden.
Auch vorgezogen im Übrigen.
Auch vorgezogen, weil man Angst hat vor Ohio, wo es eine Gesetzesänderung benötigte, damit man die Kandidaten später draufsetzen darf und sie Angst haben, dass wenn sie den Parteitag der Demokraten tatsächlich abwarten, die Republikaner dieses Gesetz angreifen würden und dann im Zweifelsfall die Kamala Harris nicht mal auf der Liste in Ohio draufsteht, was natürlich dann den Republikanern auch nur wieder helfen würde.
Richtig.
Genau. Interessant ist das deswegen, weil sich Biden auch monatelang auch schon von Anfang an gegen die Kritik gewehrt hat und eben nicht zurücktreten wollte. Auch nach dem tatsächlich, wie Marcus gesagt hat, desaströsen Auftritt beim Präsidentschaftswahlkampf, Duell, TV-Duell. Das war gerade ähnlich gut gesprochen wie die beiden im TV-Duell. Die haben halt danach noch gesagt, er macht's weiter und er ist fit und ähnliches. Wichtig ist auch, fit, es wurde nie angezweifelt, auch bei seinem Rücktritt jetzt, dass er fit dafür wäre. Er möchte sich einfach voll und ganz auf sein Präsidialamt konzentrieren. Genau. Und richtig. Mit diesem spannenden Wechsel, der vielleicht etwas Spannung nochmal in den US-Wahlkampf bringt, weil die Republikaner, die arbeiten jetzt schon volle Kanne dagegen, weil deren ganze Hauptstrategie, Biden alt, kriegt doch eh nichts hin, nun nicht mehr ganz funktioniert, weil nun deren eigener Kandidat der älteste Präsidentschaftskandidat aller Zeiten ist. Aber es bleibt spannend. Und spannend bleibt es grundsätzlich auch im Wahlkampf, weil der Wahlkampf ja schon spannend diesmal war, Janis, nicht wahr?
Richtig. Chronologisch vielleicht jetzt ein bisschen falsch rum, aber weil Kamala Harris ja erst vor ein paar Tagen quasi nominiert wurde. Jetzt muss ich gerade noch mal in unseren Chat schauen, wann ich dieses Dekret da reingeschickt habe. Ja, ist schon ein paar Tage her. Aber ein paar Tage vorher wiederum gab es für die Leute, die hinterm Mond wohnen, tatsächlich ein Attentat auf den...
Sind das nicht Nazis, die hinterm Mond?
Je nachdem, ob man den Film Iron Sky toll findet. Wer weiß. Ein paar Tage vorher gab es ein Attentat auf den republikanischen Präsidentenanwärter Donald Trump. Und zwar ist auf einer Wahlkampfveranstaltung von ihm auf ihn geschossen worden mit 3 Schüssen und er wurde tatsächlich am Ohr getroffen wohl. War auch tatsächlich sehr, sehr knapp, weil er sich kurz bevor der Schuss fiel, nochmal nach vorne gelehnt hat und somit seinen Kopf größtenteils aus der Schusslinie bewegt hat. Und das hat zuerst Wellen geschlagen, bevor jetzt Kamala Harris nominiert wurde, war das auf Platz 1 der Top-Themen der USA und jetzt ist es Kamala Harris.
Ich möchte an der Stelle
vielleicht, wie sich die.
Ja. Ich möchte an der Stelle Marc vielleicht drum bitten, weil ich glaube, Marc hatte das Analysevideo reingeschickt, das vielleicht auch unten in unserer Beschreibung dann zu verlinken oder Janis zu geben, damit er es verlinken kann. Ja. Weil man da wirklich sieht, wie knapp das wirklich war. Also
richtig,
hätte er sich nicht gedreht.
Hat seinen Kopf nach rechts gedreht und in dem Moment noch ein Stück vorgegangen mit dem Kopf und da hätte es wirklich eine Sekunde, hätte der Schütze, der auch bei dem Ganzen umkam, beziehungsweise vom Secret Service erschossen wurde, dann hätte der den Trump voll im Gesicht erwischt und ja, hat man an Kennedy gesehen, dass jetzt Gesichtstreffer oder Treffer am Kopf jetzt nicht unbedingt lebensförderlich sind für Präsident oder Präsidentenanwärter.
Okay. Dummes Beispiel, spannende, sorry. Spannende Beschreibung. Hätte ich jetzt so nicht gewählt, aber.
Aber was waren die, was schätzt ihr denn, was die ersten Aussagen nach diesem Attentat waren von Republikanern?
Dass Gott eingegriffen hat?
Unter anderem das, ja.
Und dass Joe Biden persönlich dafür gesorgt hat, dass das Attentat stattfindet?
Nein.
Nein?
Nein. Die ersten, oder die, mit die ersten Reaktionen war darauf, wir brauchen mehr Waffen, um das zu verhindern.
Ah ja, der Klassiker.
Ja. Was hätte auch man
anders. Übrigens möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass nach Ermittlungen des FBIs sich bei dem Schützen um einen Vollblut-Republikaner gehandelt hat, der auch die Republikanische Partei sehr lange unterstützt hat und auch ein großer Waffennah war. Nur mal, um das so in den Raum reinzuwerfen.
Richtig.
Okay.
Und ich würde gerne eine Überleitung bringen, aber ich habe keine Ahnung, was du mit deiner Zahl des Monats meinst. Die Zahl des Monats. Tja,
die Zahl des Monats. 39.000. Wofür steht die 39.000? Ich muss sagen, ich fand die Zahl tatsächlich diesmal sehr interessant, weil die Bundesbank davor gemahnt hat, dass immer mehr falsche Banknoten im Umlauf geraten sind. Insgesamt hat die Bundesbank, das sind nur die festgestellten, 39.000 falsche Banknoten mit einem Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro festgestellt. Um das mal als Vergleich zu sehen, im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023, also das Vorjahreshalbjahr im letzten Jahr, war das ein Anstieg um 29%. Ist jetzt keine seltene Summe. Es gab bereits tatsächlich im ersten Halbjahr 2017 bereits mal mehr als 39.000 Banknoten. Aber es ist trotzdem eine hohe Menge. Und interessant ist dabei auch, es werden vorzugsweise kleine Scheine gefälscht. Am häufigsten der 50-Euro-Schein, dann 20 Euro, dann die 100-Euro-Scheine. Also fast ein Drittel der gefälschten Scheine sind die 50-Euro-Scheine.
Da hätte man es vielleicht absehen können. Aber dass danach 20 Euro kommt und dann erst 100 Euro, hätte ich nicht gedacht.
Ja, oft tatsächlich die 200- und 500-Euro-Banknoten hast du ja oft sogar, die werden ja gar nicht angenommen.
Ja, so klar, an Tankstellen und sowas. Offiziell seit... Gott, seit wann gibt es die nicht mehr? 2018 oder so?
Ja, und du kannst ja aber auch alte Banknotenfälschung.
Richtig.
Und darum finde ich ganz interessant, mehr Banknotenfälschung. Liegt aber auch in Deutschland, glaube ich, einfach daran, dass die Deutschen auch immer noch sehr gerne mit Bargeld zahlen. Dass es sich da auch halt einfach noch lohnt, Falschgeld.
Warum auch immer.
Anonymität.
Selbst mein Dönermann akzeptiert mittlerweile Kreditkarten und das ist erstaunlich.
Ja. Und nachdem wir diese tolle Zahl des Monats haben, gebe ich mal direkt an Jannis weiter mit einer Musikempfehlung, die auch sehr zum Thema unserer heutigen Folge passt.
Erstaunlich zum Thema der Folge. Die Musikempfehlung des Monats ist Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan. Ist gerade, wo die... Ach Gott, wie hieß dieses Treffen von Martin Sellner? War Martin Sellner dabei bei diesem Treffen in Brandenburg?
Dem Remigrationstreffen?
Ja, genau. Dem Remigrationstreffen in Brandenburg, wo darüber diskutiert wurde, wie man am besten die Leute aus Deutschland abschiebt. Und da in der Zeit ist das auch mit den Demonstrationen wieder sehr, sehr oft gespielt worden auf Social Media. Kann man mal reinhören. Ist ganz interessant.
Wolltest du nicht noch ein Zitat bringen? Hey.
Ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt wenig, was jetzt explizit hier reinpassen würde. Theoretisch aber, wenn man es auf die AfD wieder bezieht, kann ich folgendes Zitat natürlich vollkommen kontextlos hier bringen. Ich zitiere, wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, was uns allen bleibt, Militanz. Zitat Ende.
Ist ein tolles Lied, empfehle ich sogar mal Marc reinzuhören.
Werde ich irgendwann hören.
Gut. Gut, das war's dann heute mit unserer sprachlich sehr interessanten Folge. Sicherlich könnt ihr euch vorstellen, warum wir sprachlich genau drauf geachtet haben, was wir sagen, wie wir es sagen. Grüße gehen raus an das Juristenteam von Bernd Höcke. Habt ihr noch abschließende Worte?
Ich grüße den Markus.
Ah, stimmt, Markus.
Richtig. Grüßen. Oh, das könnte wieder eine Folge für ihn sein. Obwohl, ja, die wäre ja sehr CDU-lastig, ne?
Also Markus, was sagst du dazu, dass deine Partei die Position von Rechtsextremen legitimiert? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare.
Und Hockey-Anwälte, schreibt uns auch eure Meinung, aber nur in die Kommentare bitte.
Also ich muss sagen, mir gefällt irgendwie die bildliche Vorstellung, dass tatsächlich die Anwälte von Höcke einfach auf YouTube rumhängen und immer regelmäßig googeln. Podcast. Höcke, Nazi. Irgendwie so die Wortkombination.
Und dann tatsächlich so zu 10 dann im Computer sitzen und dann so einen Kommentar schreiben an uns.
Und sich dann tatsächlich mit so einem Winzlings-Podcast wie unserem auseinandersetzen.
Die Europawahlfolge hatte sehr viele Aufrufe.
Ja, unter 100 immer noch.
Nee.
Echt? Mehr.
Ja, warte.
Also das Ziel ist, bis Ende des Jahres zum größten Podcast der Welt zu werden.
ja, natürlich. Natürlich.
Also wir haben die Folge 293 Aufrufe.
Krass, okay, gut.
Also wir haben fast die 300 Aufrufe geknackt. Ich glaube, das hat noch keine andere Folge geschafft.
Nee, das ist die stärkste, wenn dann.
Also schaut euch die Folge auch gerne nochmal an. Gerne auch die Höcke-Anwälte. Bitte aber jeder auf seinem Privat-PC, dann haben wir nämlich 10 mehr Aufrufe.
Richtig. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.